Moin zusammen und herzlich willkommen auf der Druckwelle, dem Podcast zur additiven Fertigung von Ingenieur.de in Kooperation mit der VDIZ. Mein Name ist Stefan Asche, dies ist Folge 103. Liebe Hörerinnen und Hörer, einigen von Ihnen wird vielleicht aufgefallen sein, dass die Druckwelle zuletzt ein wenig im Sande verlaufen bzw. verstummt ist. Die letzte Episode ist tatsächlich schon über ein Jahr her. Heute soll es endlich mal wieder ein Lebenszeichen geben aus einem aktuellen Anlass. Gemeint sind die kriegerischen Auseinandersetzungen in verschiedenen Teilen der Welt. Nun werden Sie fragen, was hat das denn mit additiver Fertigung zu tun? Spoiler-Alarm, viel. Denn die Investitionen in die junge Technologie steigen gerade weltweit deutlich an. Nur ein Beispiel. Das US-Kriegsministerium hat die AM-Mittel im kommenden Haushalt um satte 83% erhöht. Das führt über zu der vielleicht provokanten Frage, ist der 3D-Druck ein Kriegsgewinnler? Darüber sprechen möchte ich mit zwei ausgewiesenen Experten. Der erste ist Dr. Sascha Hartig. Er ist Kapitänleutnant und zugleich Sachgebietsleiter für schiffstechnischen Grundsatz und additive Fertigung im Marineunterstützungskommando. Übersetzt heißt das, er ist mitverantwortlich dafür, dass die Systeme der deutschen Marine einsatzfähig sind, bei Übungsmanövern, aber auch im Ernstfall. Der zweite Experte ist AM-Urgestein Stefan Ritt. Er hat die additive Fertigung rund um den Globus mitgeprägt und in den letzten 30 Jahren in vielen einschlägigen Firmen und Institutionen gearbeitet. Er war unter anderem der internationale Repräsentant der weltweit agierenden Additive Manufacturing Users Group, kurz AMAG. Heute hat er ein eigenes Beratungsunternehmen, dessen Name AM 3D Printing Market Integration and Consulting. Die beiden haben ein paar Sachen gemeinsam. Sie haben beide gedient, beziehungsweise dienen immer noch, und waren beide schon auf der Druckwelle. Sascha Hartig in Folge 64 und Stefan Ritt in Folge 82. Außerdem gehören beide zu den Gründern des brandneuen Additive Manufacturing Defense Network, kurz AMDevNet. Was genau das ist, klären wir am Ende dieser Podcast-Folge, also bitte dranbleiben. So, nun aber genug der Vorrede. Nun freue ich mich auf ein bestenfalls informatives und unterhaltsames Gespräch. Die Gesprächspartner sind mir aus dem hohen Norden zugeschaltet, deshalb sage ich Ahoi Sascha und Moin Stefan. Mögt ihr selbst noch Infos zu eurer Person ergänzen? Habe ich was Wichtiges vergessen?
Nee, also von mir auf jeden Fall nicht. Vielen Dank, dass ich wieder dabei sein darf. Ich freue mich sehr und danke für die Einladung und ich bin gespannt und dass wir einen schönen Podcast hier zusammen gestalten heute.
Stefan?
Ja, Stefan, das Gleiche hier. Auch danke, dass wir das nochmal zusammen hingekriegt haben. Freut mich besonders. Sascha weiß das ja, weil wir uns fast 20 Jahre zusammen kennen, dass wir das jetzt auch nochmal gemeinsam rüberpassieren lassen können. Das andere wurde ja bereits in dem letzten Podcast gesagt und durch dich vorgestellt. Vielen Dank dafür.
Genau, gut, dann legen wir los und bleiben wir doch bitte gleich auch bei der eingangs gestellten schwierigen Frage. Ist Additive Manufacturing ein Kriegsgewinnler, beziehungsweise warum ist Additive Manufacturing ein Kriegsgewinnler?
Ja, also additive Fertigung selbst hat natürlich die Möglichkeit, schnell Teile herzustellen, at the point of need, wie es auch immer so gerne gesagt wird, also wirklich am Ort des Bedarfs, je nachdem, welche Technologie halt auch zur Verfügung steht und genutzt wird. Wir sehen halt, dass die Technologie auch immer einfacher in der Nutzung wird, was halt dann auch die Möglichkeit gibt, dass Soldaten das in Zweitfunktionen oder auch in Drittfunktionen übernehmen können, weil halt auch die Dinge zum Beispiel jetzt, da spiele ich auf Kunststoff an, wirklich einfach zu nutzen sind und dann am Ende wirklich auch mal einfacher sind als eine Drehbank oder sowas oder halt andere Herstellungsmöglichkeiten. Was ich schon gesagt habe, dezentral im Endeffekt, damit wir auch entweder an Bord, in unserem Fall an Bord oder ähnliches halt herstellen können. Und das sieht man, wenn man halt so das Schlachtfeld, das heißt ja immer so schön, das Schlachtfeld oder der Krieg wird nicht an der Front gewonnen, sondern in der Logistik. Und wenn man halt additive Fertigung wirklich da als Möglichkeit sieht, einerseits vor Ort zu unterstützen, aber andererseits auch die Logistikkette zu verkürzen oder halt auch zu optimieren, dann kann man schon auf jeden Fall sagen, dass ein Kriegsgewinner ist, weil es einfach mehr in die Nutzung kommt und auch viel mehr einfach genutzt wird. Das wäre mein Take daran.
Stefan, möchtest du ergänzen?
Ja, ich kann dazu ergänzen, dass ja mehrere Regierungen, die USA angefangen natürlich mit am frühesten, soweit ich mich erinnere, aber auch die Bundesregierung im letzten Koalitionsvertrag, ja additive Fertigung ausdrücklich als ein ja förderwürdiges Industrieprojekt sehen. Das haben wir bei der Vorstellung noch nicht gesagt. Ich mache ja auch seit 7 Jahren hier an der Technischen Hochschule in Lübeck eine Vorlesung jedes Wintersemester über Logistik und Supply Chain Management und die Anwendung von 3D-Druck da drauf. Und das zielt eben genau in diese Richtung, die wir jetzt auch häufig durch diese Drohnenfertigung in verschiedenen Internet- und Nachrichtenportalen sehen, dass eben durch die kriegerischen Ereignisse, die sehr schrecklich sind, das wollen wir nicht irgendwie hier beschönigen, aber die Leute in der Ukraine in die Lage versetzen, sehr unkompliziert, sehr schnell, sehr auch mobil mit den Fertigungsstätten, eigentlich nur durch die Anwendung von 3D-Druck, solche Drohnenproduktion, Drohnenteile, teilweise mehrere hundert bis zu 1000 pro Tag herzustellen. Also ja, auch von mir die Antwort, ganz klar, wenn man das so sachlich formulieren darf und kann, ist 3D-Druck ein Kriegsgewinnler.
Okay, das hier ist ein Technik-Podcast. Mhm. Bei diesem Thema kommen wir an der Politik aber nicht ganz vorbei. Stefan, du hast schon angedeutet, wie das Thema in der deutschen und amerikanischen Politik aufgehängt ist. Ihr beide seid viel weltweit unterwegs, seid Kosmopolit, kennt euch so ein bisschen aus im Thema sowieso. Könnt ihr eine Einschätzung abgeben, wie wird das Thema in anderen Ländern Europas, in anderen Ländern der Welt behandelt?
Ja, soll ich vielleicht diesmal, für die Zuhörer, wir sehen uns ja nicht, deshalb immer diese Überleitungsfrage, dass wir uns nicht gegenseitig ins Wort fallen, Entschuldigung dafür. Sehr gut. Ich habe zu diesem AM Village, was ja das dritte Mal gerade in Spanien stattgefunden ist, für die, die es nicht wissen, das ist im militärischen Umfeld ein Treffen von Anwendern und Betreibern von 3D-Druck, Anlagen, Technik und Hintergrund, die innerhalb einer Woche dann unter simulierten militärischen Bedingungen Teile wirklich produzieren, Aufgaben lösen, neueste Entwicklungen vorstellen. Das ist sehr erfolgreich und das wird zumindest europaweit eigentlich auch unter Zuhilfe der US-Leute, aber das ist im Moment gerade ein bisschen schwierig. Wir lassen das weg mit der Politik. veranstaltet, und da habe ich gerade in einem Militärmagazin so eine Abhandlung drüber geschrieben, dass eigentlich in fast jedem europäischen Land im Moment solche Arbeitsgruppen und Bestrebungen dabei sind, aktiv 3D-Druck in die jeweiligen Truppenteile zu integrieren. Man kann also sagen, geografisch europaweit, sage ich deshalb, weil natürlich die Schweiz, Norwegen da mit drin sind, die nicht politisch EU sind. Also da sind wir ganz klar dabei. In Asien ist das ein bisschen nebulöser, wobei die Chinesen mit Sicherheit auch sehr stark daran arbeiten. Da war gerade eine sehr große Messe in Shanghai, zu der wir aus den besagten Umgebungsgründen leider im Moment nicht hinfliegen konnten. Aber ja, klare Aussage, weltweite Anwendung findet aktiv statt, aus meiner Sicht.
Und das Interessante ist, um da gleich noch ein paar Argumente mit reinzufügen, in Europa ist es auch so, dass es das Interessante ist, dass auch die Nationen teilweise sehr unterschiedlich in der Implementierung sind, also wie sie rangehen, also ob man jetzt erst mit relativ komplexen Prozessketten rangeht und dann halt gleich mit Hersteller, also es gibt einige Länder, die da mit den OEMs deutlich näher kooperieren können, um halt additive Fertigung zu integrieren und gleichzeitig halt auch solche Technical Data Packages, also alles, was zur Fertigung dazugehört, als Daten aufbereitet zu bekommen. Oder andere Nationen, die dann halt eher, also hier wenig komplexe Systeme einführen, also sprich jetzt im Kunststoffbereich, Materialextrusion. Und das ist halt auch echt interessant zu sehen. Also es gibt keine Nation, soweit ich das gesehen habe, hier in Europa, die sich nicht mit additiver Fertigung beschäftigt im Bereich auch in der militärischen Nutzung. Also das ist wirklich interessant zu sehen, wie sich da das auch weiterentwickelt hat, aber auch wie unterschiedlich das sozusagen getrieben wird. Und das halt auch durch die Politik teilweise. Also ich sage mal so, da ist ja immer die Politik dahinter, um die Ressourcen zur Verfügung zu stellen und dann halt AM zu implementieren. Und das sieht man wirklich sehr unterschiedliche Ansätze. Ist sehr interessant.
Entschuldigung, Stefan. Nee. Nochmal ganz kurz, ich möchte kurz an dem anknüpfen, was Sascha gesagt hat. Sascha, traust du dir zu einer Einschätzung, wo Deutschland im internationalen Vergleich steht? Wobei mir klar ist, dass du in deiner Rolle da vielleicht nicht ganz frei reden kannst. Aber vielleicht, ich stelle die Frage trotzdem. Mhm. Wo steht Deutschland?
Hättest du mich das zu unserem letzten Podcast gefragt, hätte ich gesagt, wir sind vorne mit dabei. Wir sind sehr gut mit dabei. Also ich sage mal so, im Bereich Ausbildung sind wir sehr, sehr gut mit dabei und können da auch schon auf gute Fundamente setzen, weil wir die Level-1-Ausbildung im Bereich Europa mit vorangetrieben haben. Also sprich, wir schaffen es jetzt auch mittlerweile, dass die Ausbildungen von verschiedenen Nationen, die sich da im EDA-Projekt mit engagieren, dass die halt sozusagen eine, wie so eine Art den gleichen Plan haben, also sprich die Länge, Ausrüstung und sowas, da sind wir vorne mit dabei. Also Ausbildung sind wir sehr, sehr gut. Bei der ganzen Prozessierung, also sprich, dass additive Fertigung nur ein weitere Fertigungsmöglichkeit ist und das gar nicht so als dieses Einhorn additive Fertigung gesehen wird, weil das große Problem ist, wenn man alles als neu sieht, dann sind auch die Regularien halt teilweise schwierig. Also wenn man das Rad neu erfindet, dann wird die Rundheit sozusagen in Mikrometer gemessen und nicht wie früher halt einfach ist es rund. Und das haben wir halt immer wieder mal, wo wir dann sagen, okay, additive Fertigung ist nur eine weitere Fertigungstechnologie. Und da sind wir gar nicht so pragmatisch, wie man sich das manchmal wünschen würde. Passt aber auch wiederum typisch, wenn man jetzt in den Klischees unterwegs ist, typisch zu Deutschland, dass wir sehr gerne dann auch in Prozesse und Bürokratie eintauchen. Und davon kann sich auch die additive Fertigung bei uns nicht rausnehmen. Ist ein Vorteil und ein Nachteil, in dem man sich halt auch so ein bisschen bewegt. Also sprich, wo wir dabei gut sind, ist Strategie, Ausbildung und logistische Prozesse, Integration ist so. Und im Bereich Technologie bin ich so ein bisschen gespannt, was die nächsten Jahre sozusagen kommt und bringt, weil da ist natürlich auch sehr viel auf dem Markt passiert und da steht auch bei uns, natürlich müssen wir auch irgendwann Technologie aktualisieren. So, und soweit würde ich es einfach gern belassen. Also wir stehen okay, in verschiedenen Bereichen sehr gut da.
Okay, perfekt. Stefan, möchtest du das noch in irgendeiner Form kurz ergänzen? Kurz?
Ja, kurz. Ja, was ich noch gerne für die Hörer und Hörerinnen dazu ergänzen wollte, ist vielleicht so eine Zeitstrahl einfach nur für den Eindruck. Ich glaube, Sascha, bitte korrigiere mich, so ungefähr 2008 haben wir uns kennengelernt. Damals warst du Student an der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg am Anfang deiner militärischen Karriere. Da hatten wir dann für Studenten-Racing-Teams, als ich bei SLM Solutions gearbeitet habe, solche Metallteile gemacht, um mit den Studenten denn den Einsatz solcher Metallteile, sagen wir mal, zu testen. Das waren Anfänge. Das ist 2008, 2010 gewesen. Wir haben noch vor dreieinhalb Jahren europaweit diskutiert, das war leider dann parallel zum Beginn des Ukraine-Krieges ungefähr, wie wir denn überhaupt sinnvoll so Sachen einsetzen können. Und ich sehe das so, auf mich wirkt das so, da wird ja immer gern so diese Hockeystick-Grafik bemüht, dass wir gerade, ich sage jetzt mal die letzten drei Jahre, aber das kann man gerne um ein, zwei Jahre mehr diskutieren, eine riesen Aufholjagd überall gestartet haben und dass man da erhebliche mehr Einsatz, Veränderungen, Verbesserungen, Erneuerungen sieht. Also das ist ein Fokus jetzt, der war vor 6, 7 Jahren nicht in gleicher Weise, ist meine Wahrnehmung so.
Okay.
Das wollte ich gerne noch ergänzen.
Okay, prima. Jetzt zurück zur Technik, das reicht zur politischen Einordnung. Sehr interessant, vielen Dank dafür. Zurück zur Technik, nennt doch bitte mal ein paar aktuelle Beispiele für additiv gefertigte Bauteile mit Kriegsbezug. Wir kennen die Drohnen aus den Nachrichten, was gibt es sonst noch?
Ich würde gerne aber, weil du sagst, was es noch anderes außer Drohnen gibt. Ich finde, das Interessante ist eigentlich bei den Drohnen, das ist so ein Paradebeispiel für additive Fertigung, weil nicht alles ist 3D gedruckt bei denen. Das ist immer ganz interessant, wenn man sich die mal ein bisschen näher anschaut, also was an Videomaterial sozusagen verfügbar ist, auch im Netz, wie die sich teilweise verändern. Also jetzt Bauteile, die sich schnell verändern, sind meistens immer noch 3D gedruckt. Aber es gibt auch einige Bauteile, wo es halt einfach ressourcentechnisch günstiger ist, das in anderen Fertigungsmöglichkeiten durchzuführen. Deswegen ist es immer, finde ich, ein Paradebeispiel, wo man dann sagt, okay, hier additive Fertigung macht die Innovationszyklen richtig kurz und klein. Und das ist teilweise, sind das nur noch Wochen, bis halt sozusagen eine Antwort auf eine neue Technologie gebracht werden muss. Also man erinnert sich damals, wo die ganzen Glasfasern zum Beispiel bei den Drohnen neu waren und muss halt auch eine Antwort gefunden werden. Und das ist so ein, finde ich, eins der Paradebeispiele, die auch jetzt wieder kontrovers diskutiert wurden in den Nachrichten, dass es doch so einfach ist, Drohnen herzustellen. Aber das ist halt ein Paradebeispiel auch für additive Fertigung. Und ansonsten ein weiteres Beispiel, was auch sehr viel eingesetzt wird, sind solche Dinge wie Schnelllader für Magazine. Also dass halt einfach nur innerhalb von ein paar Sekunden das Magazin wieder mit 30 Schuss voll ist. Hatte ich jetzt letztens erst wieder gesehen, dass es auch wirklich viel genutzt wird. Oder auch Schnellentlader oder sowas, weil halt diese ganzen Tätigkeiten, die man halt durchführen muss, man deutlich weniger Zeit hat auch. Mhm. Also man hat ja auch keine ruhige Minute vorne an der Front, wenn die ganze Zeit halt irgendwelche Drohnen sind. Also müssen alle Tätigkeiten, die man halt durchführen muss als Soldat, so schnell wie möglich durchgeführt werden. Und da ist es dann wiederum so, dass additive Fertigung den Leuten dann wiederum halt einfach den Zugriff darauf gibt. Und da halt auch wieder halt, das hilft. Also das wäre noch so mein Beispiel so von einfachen Dingen und vor allem auch die, ja, wo man halt immer wieder auch den Einsatz sieht. Und dann gibt es natürlich noch ganz viele Dinge, die man jetzt erstmal so als aus den öffentlichen Medien und sowas halt nicht sehen kann, was dann halt die OEMs sind, die dann halt in zum Beispiel der Ukraine oder sowas dann auch 3D-Druck nutzen, um zu agieren, um halt ihre Fahrzeuge dort ja instand zu setzen. Alles wird auch viel genutzt, aber da sieht man dann eher weniger und da kann ich auch jetzt keine großen Beispiele nennen.
Es gibt ein Beispiel, was ich kenne, Sascha, was sehr plastisch auch ist. Das geht auch schon zurück auf die Afghanistan-Zeit. Also wenn man jetzt nicht unbedingt ein sehr stark militärisches Fahrzeug hat, sondern man hat durch die chaotische Situation zusammengesammelte Fahrzeuge aller Hersteller und aller Herstellerländer. Und dann hast du jetzt mal die Verschlusskappe vom Kühler oder vom Bremsflüssigkeitsbehälter verloren oder sie ist defekt oder kaputt. Dann kannst du das Fahrzeug nicht benutzen und bedienen, weil das nach 5 Minuten stehen bleiben würde oder kaputt wäre. Einfach, weil eine kleine Plastikschraubkappe fehlt. So, wenn du jetzt aber genau in der Größe diese Schraubkappe herstellen musst, dann geht das mit 3D-Druck, ich sage jetzt einfach mal eine Stunde, ne? So müsstest du das von irgendwoher aus irgendeinem Herstellerland bestellen, dauert das wahrscheinlich Tage bis Wochen, wenn nicht Monate. Das ist so ein sehr einfaches Beispiel mit klarer Wirkung. Das Zweite, was ich ergänzen wollte, ist auch, was 3D-Druck uns gibt, ist die Mobilität der Fertigungsstätte. Du hast das richtig gesagt vorhin. Gerade bei Drohnen gibt es sehr, sehr viele Teile, die man natürlich preiswerter in Massen schneller in Spritzguss herstellen kann. Kunststoff-Spritzguss. Dafür braucht es aber große Kunststoff-Spritzgussmaschinen mit Hydraulikaggregaten, mit Stromversorgung, mit Fertigungshallen, wo auch immer die sich befinden. Und das ist stationär, das ist fest. Damit wird es leider zu einem militärischen Ziel. Das sehen wir jeden Abend in den 20 Uhr Nachrichten. Die Infrastruktur wird zerstört. Hast du jetzt 50 oder 100 kleine Tisch-3D-Drucker, die lädst du jeden zweiten Tag auf irgendwelche LKWs und fährst sie an einen anderen Ort. Und alles, was du brauchst, ist ein Stromerzeuger, um damit zu arbeiten. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Aspekt. Es gibt nicht nur die schnelle individuelle Teileherstellung, sondern es gibt auch die sehr mobile, einfache Fertigungseinrichtung.
Spannend fand ich die beiden Beispiele für Bauteile. Dabei würde ich gerne noch kurz bleiben. Fallen euch beiden weitere Bauteile ein?
Ja, ich kann gerne ein Beispiel nennen, weil das ist ganz offiziell von der Bundesluftwaffe freigegeben. Das hatten wir auch in einem Bericht so abgebildet. Es gibt zum Beispiel im A400M Airbus-Flugzeug, sogar ein Flugteil, gibt es immer ein kleines Problem, die verschiedenen Kommunikationseinrichtungen mit Steckanschlüssen zusammengefasst im Cockpit unterzubringen. Da hat man bei der Bundesluftwaffe mit offiziellen 3D-Druckern einfach so ein Kombinationshalterungsteil gebaut. Es gibt Halter für Nachtsichtgeräte auf Helmen, die so nicht gepasst haben. Das sind alles Teile. Und warum ich diese beiden Beispiele bringe, ist, es ist der Bundesluftwaffe sogar gelungen, jetzt kommen wir wieder auf Organisation, das als Bestellteil in einen Bestellkatalog der verfügbaren Teile zu bringen. Damit ist das in die Logistikkette eingebracht worden. Mhm. Und man kann da jetzt schon 3D-Druckteile bestellen und kriegt die dann auch geliefert. Und das ist ein wichtiger Schritt in die Richtung der regelmäßigen Versorgung mit 3D-Druckteilen.
Ja, Sascha, du bist naturgemäß so ein bisschen näher dran. Was die Sache natürlich auch schwierig macht, du kannst nicht offen reden. Trotzdem auch die Frage nochmal an dich, welche Teile fallen dir noch ein?
Ja, ich kann noch kurz dazu ergänzen, das ist genau richtig, was Stefan Ritter so sagt. Das sind Bauteile und das ist auch, wo ich nochmal einen Zusatz habe für die Frage von dir vor uns, wo wir stehen. Und das ist das sehr Coole, die Leute bekommen mittlerweile im logistischen System 3D-gedruckte Bauteile und wissen davon eigentlich sozusagen. Also wenn sie nicht selber wüssten oder im Bereich drin sind, und sondern einfach nur halt bestellen, das Bauteil, was sozusagen im System angezeigt wird, geht das dann über unsere Fertigungsstrecken und wird dann halt hergestellt. Und diese Umschaltbox, die der Stefan gerade angesprochen hat, ist ein Artikel davon. Es gibt aber auch jetzt immer mehr davon, mit denen wir arbeiten oder arbeiten können, die Soldaten vor allem. Ansonsten sind es bei uns noch Sachen halt wirklich Adaptionen der Ausrüstung. Also wie das schon gesagt wurde, wenn jetzt das eine mit dem anderen nicht passt, da sind wir sehr viel dran. Und ansonsten, was ich noch als 3D-Druckbauteile kenne, aber nicht aus unserem Bereich, das macht es mir ein bisschen einfacher, über Dinge zu sprechen, die nicht in unserem Bereich sind, sind halt solche Adaptionen, dass halt einfach auch Wirkmittel umgerüstet werden, also dass sie anders eingesetzt werden. Also das beste Beispiel waren halt immer diese Granaten, die dann mit Finnen verändert wurden, um halt von der Drohne runtergetroppt zu werden. Das sind auch einfach nur einfache 3D-Druckbauteile, die dafür genutzt wurden. Und ansonsten ist es halt wirklich diese Adaptionsrate, dass dann immer wieder neue Bauteile rausfallen. Ganz häufig auch bei Antennen zum Beispiel, weil sich auch da die Länge je nach Frequenz teilweise verändert. Dann muss ich natürlich auch eine andere Antenne einbauen. Ist sie nicht verfügbar, habe ich wieder noch andere Adapter dafür. Das sind so typische Bauteile für additive Fertigung, die wir da auch haben.
Perfekt. Sollen wir reichen als Beispiele? Stefan, sei nicht böse. Ich muss so ein bisschen aufs Tempo drücken. Ich gucke auf die Uhr. Nächste Frage lasse ich deshalb auch weg. Wir haben die Hauptfrage, ist AM ein Kriegsgewinner, haben wir jetzt beantwortet. Tendenz oder Antwort, ja. Im Vorgespräch zu diesem Podcast kam aber, ich weiß gar nicht mehr, von wem es kam, ein sehr interessanter Aspekt auf, nämlich AM ist bestimmt kurz- und mittelfristig ein Kriegsgewinner, aber langfristig könnte Additive Manufacturing auch wieder durch die Kriege an Einfluss verlieren, nämlich dann, wenn die Drucker selbst als Kriegsgerät eingestuft werden. Von wem kam das und wer mag das nochmal ein bisschen ausführen?
Ich glaube, das kam durch die Diskussion, dass in USA auch im Zivilleben jetzt der Bundesstaat New York und auch in Kalifornien einige Gemeinden so einen Gesetzentwurf gebracht haben. Man kann ja aktiv Waffenteile mit 3D-Druckern herstellen, auch wenn sie aus Kunststoff sind. Das geht jetzt so ein bisschen in die Technik. Und das, was zum Beispiel in Deutschland durch das sehr strenge Waffengesetz völlig unmöglich und verboten ist, gibt es in Amerika sehr viel ja so die Liebe zu diesen halbautomatischen Gewehren, die abgewandelt sind von den Sturmgewehren der militärischen Anwendung. Und während man in der militärischen Anwendung eben wie mit einer Maschinenpistole Dauerfeuer schießen kann, kann man das in der zivilen Anwendung nicht. Und da baut man einfach kleine Teilestückchen zu, die das dann wieder ermöglichen, dadurch, dass es eingebaut wird. Das ist die Hintergrundstory. Und darum sagen jetzt mehrere Bundesstaaten oder Gemeinden, ja, weil man das so einfach und jedermann mit 3D-Druckern machen kann. Das Zweite ist eben, da gab es ja so Einzelamokläufe, wo Leute dann so ein Schuss, zwei Schuss Kunststoffwaffen gebaut haben, wo dann so ein Lauf, sowas, das für den ein oder zwei Schuss dann aushält. Ich muss da wiederum wiederholen, damit jetzt nicht irgendeine deutsche Presse da drauf springt. Auch das wird einem in Deutschland nicht so gelingen, weil ja der Munitionserwerb genauso stark reglementiert ist, wenn es das in USA, in manchen Bundesstaaten im Supermarkt gibt. Das sind also so, ja, ist einfach, muss man dazu sagen, das sind so Grundbedingungen, warum so Systeme funktionieren oder nicht funktionieren. Ne? Und das wäre bei uns nicht so, soll ausdrücklich genannt werden, damit nicht so eine Hysterie wieder entsteht. Aber da hat man gesagt, dann muss jemand, der einen 3D-Drucker für zu Hause kauft, eigentlich genauso überprüft werden, als wenn er eine Schusswaffe kaufen möchte, weil der 3D-Drucker ihn in die Lage versetzt, damit Schusswaffen bauen zu können. Lassen wir mal so im Raum stehen. Kann man technisch diskutieren. Und das war der Aufhänger, meine ich, von unserem Vorgespräch, dass das jetzt das ist also aktiv im Gesetzgebungsverfahren, in der Beratung in USA. Meine persönliche Meinung dazu ist, dass das etwas überzogen ist, aber das ist eine private Meinung, die kann ja auch diskutiert werden.
Und um jetzt dann auch, ich hatte mal einen interessanten Vortrag da auf einer Konferenz und der Vortrag war vom US Department of Justice und da sind halt die Leute hingekommen, die halt im Endeffekt die Regulierung sozusagen initiiert oder halt bearbeiten müssen. Und das Witzige war eigentlich, oder naja, witzig ist das ganze Thema natürlich nicht, aber das Interessante an dem Vortrag war halt, was ich vorher auch noch nicht gewusst hatte, es gibt viele Waffenteile, die nicht mit einem Hintergrundcheck verbunden sind. Also man kann halt Handläufe oder Dinge, solche Sachen anscheinend auch ohne Hintergrundcheck kaufen. Und die Sachen, die dann wiederum aber zu einer Schusswaffe führen, und ich bin jetzt hier der Meinung, Verschluss oder solche Späße, die sind dann wiederum registrierungsfähig. Und dann ging halt so, die erste Thematik war halt, okay, die Leute stellen, kaufen sich halt alle Teile, die nicht mit Hintergrundcheck verbunden sind, sondern dann halt nur, die ohne Hintergrundcheck verbunden sind, die kaufen sie. Und alles, was dazugehört, um da eine Waffe draus zu machen, das wird dann halt in Eigenherstellung gemacht. Das war so die erste Problematik. Mhm. Und das zweite ist das, was dann Stefan angesprochen hatte, das sind diese sogenannten MCDs, Machine Gun Conversion Devices. Und da ist es halt so, dass sie halt damals, muss ich mal dazu sagen, schon wieder ein bisschen her, auf der Suche waren nach Möglichkeiten, halt diese MCDs aus dem Verkehr zu ziehen. Die gab es auch vorher schon, da haben sie die halt aus Metall, Blech und wie auch immer hergestellt. Das ist gar nicht so, es sind gar keine großen Bauteile, die diese Funktion der Waffe sozusagen bestimmen. Und der 3D-Druck ist aber so, dass der halt einfach die Schwelle zur Herstellung von diesen Dingern halt deutlich nach unten senkt und damit halt auch die Logistik bei diesen Gruppen, die halt sich da bemühen, halt Waffen zu bekommen ohne Registrierung, danach damit halt einfacher wird. Und das Interessante war dann halt auch wieder zu sagen, okay, die wollten so eine Art Bibliothek haben von solchen MCDs und die wiederum abgleichen mit den Datenbanken, die sozusagen im Internet verfügbar sind. Und dann halt zu sagen, okay, alles, was halt ein gleiches Volumen hat oder gleichen Aufbau hat, halt, dass sie halt direkt von den Datenbanken runtergenommen werden. Aber das hat dann auch wieder die Blüte getragen, dass diese MCDs als sozusagen als Support mit einem im Design sozusagen integriert waren. Dann war das, keine Ahnung, die hatten so einen Haken zum Beispiel gezeigt und dann musste man den Support da abbrechen und oh, der Support war genau dieses MCD. Also da ist dann auch wieder so ein Katz-und-Maus-Spiel, was da wiederum stattfindet. Und jetzt versuchen sie es gefühlt, und das ist dann auch wieder meine persönliche Meinung, mit der Brechstange zu sagen, okay, jetzt muss jeder einen Hintergrundcheck machen, der halt einen 3D-Drucker hat. Aber das ist, also argumentativ ist das halt schwierig, weil man kann auch aus anderen Dingen eine Waffe herstellen. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Also das ist so, wenn man A sagt, muss man auch B sagen. Das ist schwierig.
Das ist sicher, um es sehr deutlich zu sagen, auch nicht diese Diskussion geneigt, um da irgendwas abzuschwächen oder zu verniedlichen. Aber man hat ja nach diesen sehr schrecklichen Unfällen in Europa, wo Leute mit LKWs in Menschenmengen gefahren sind, auch nicht automatisch allen Leuten den LKW-Führerschein entzogen. Das ist immer eine Gratwanderung, was da möglich und sinnvoll ist, finde ich. Die will ich auch nicht entscheiden, aber ist ein bisschen schwierig. Meines Wissens nach hat man das inzwischen mit der Gesetzgebung auch in Deutschland so gelöst, dass man gesagt hat, dass das aktive Nutzen von 3D-Druckdaten, mit der man so eine Waffe drucken könnte, ist schon unter Strafe gestellt. Also entweder das ist gerade in der Gesetzberatung oder das ist schon durchgekommen, ich bin da nicht ganz sicher. Und das ist auch in den USA so, also da kommt man dann von der Anwenderseite daran. Und da, ich weiß, Stefan, du drückst immer auf die Zeit, aber da muss man, der Fairness halber muss man auch noch sagen, nochmal darauf hinweisen, auf diese sehr, sehr deutlichen Unterschiede der Waffenrechte in der EU und in den USA. Also du kannst in den USA, wenn du Gebrauchtwaffen auf Wochenendflohmärkten in großen Hallen kaufst, ist das auch ohne jegliche Zulassung. Da gehst du einfach hin und kaufst die, während das in Europa so ist, dass dem ein kompletter Personencheck rechtlich mit Antragsformularen, Anwendungscheck und so weiter vorausgeht. Und nur wenn du diese behördlichen Genehmigungen kriegst, hast du überhaupt die Möglichkeit, irgendwo hinzugehen und eine Waffe zu kaufen in begrenzten Mengen. So, während das in den USA, also wenn man Lust hat und hätte das gerne und bestellt nicht eine neue irgendwo, sondern handelt eben im Privat-zu-Privat-Gebrauchtmarkt, dann ist es nicht gegen das Gesetz, dass du dir da ein paar Waffen kaufst in den meisten Bundesstaaten. Es sind ja 50 Bundesstaaten, aber in den meisten ist das so. Und das macht eben auch den großen Unterschied in der Anwendung. Das muss in dieser Diskussion auch betont werden, damit nicht jetzt auf einmal alle einen Schreck kriegen und sagen, wir machen hier die nächste neue Waffenproduktion mit 3D-Druck. So ist das eben nicht. Da bin ich so ein bisschen sensibel.
Okay, perfekt. Viele namhafte Druckerhersteller haben ihren Sitz in Deutschland oder produzieren in Deutschland, kommen aus Deutschland. Deutschland und Militär ist historisch bedingt, aber eine schwierige Kombination. Traut ihr euch eine Einschätzung zu? Wo stehen die in Deutschland ansässigen IM-Firmen im internationalen Vergleich? Beliefern sie das Militär im Inland oder auch im Ausland?
Also ich glaube, dass hier halt, oder ich bin fest überzeugt, dass da ein Mindset-Change stattgefunden hat. Und das ist auch das, wie ich es erlebe, dass durch diese ganzen äußeren Bedingungen, der Ukraine-Krieg, jetzt auch der Konflikt oder Krieg im Iran und auch weitere Konfliktherde, dass diese Awareness, wir leben sozusagen im Frieden noch in Europa, dass der Frieden aber auch nicht ohne unser Zutun bleiben wird. Also wir halt auch was machen müssen. Und dieser Mindset-Change, dass wir keine Technologie für das Militär und Ähnliches haben oder bereitstellen wollen, das hat sich gewandelt in den letzten Jahrzehnten, würde ich sagen, ungefähr, ein bisschen mehr sogar, dass sich das langsam im Wandel befindet und man auch sagt, ja, wir unterstützen unser Militär und wir wollen, dass wir in einem friedlichen Europa leben können, aber dazu nützt es halt nichts, müssen wir halt selber auch Stärke beweisen. Und dieser Wandel zu additive Fertigung ist nur für die Industrie oder halt für Universität und wir wollen damit nur friedliche Anwendungen unterstützen. Das hat sich gewandelt. Einerseits denke ich, dass es nicht nur auf die Gelder zurückzuführen ist. Also natürlich hat man es ja, wie du schon am Anfang in der Intro gesagt hattest, ist das Militär einer der in großen Geld oder Möglichkeiten für additive Fertigung Anwendung zu finden und dementsprechend auch Umsatz zu generieren. Aber andererseits denke ich auch, dass in Europa die Firmen jetzt gemerkt haben, dass wir eine Verantwortung haben, diesen Frieden hier zu halten und da jeder sozusagen auch seinen Beitrag dazu leisten muss. Das ist ein bisschen so meine These dazu, dass hier wirklich ein Wandel stattgefunden hat und ich erlebe es im Endeffekt auch im täglichen Arbeiten, dass da auch deutlich mehr Unterstützung von den Bereichen und von den Firmen kommt. Und man kann es auch an einem festmachen, das AM Village vom letzten Monat hat noch nie so viele Teilnehmer gehabt. Und man sieht halt auch wirklich, wie engagiert diese Teilnehmer sind. Und das wäre jetzt, also dass man das halt wirklich sozusagen sieht, ist halt wirklich dieser Mindset-Change und das ändert sich gerade. Und sind wir sehr gut vorangeschritten. Stefan.
Ja, voll einverstanden, sehe ich ganz genauso. Man kann vielleicht zur Unterstützung noch so ein bisschen ergänzen. Einmal in der vorherigen Bundesregierung gab es ja für internationale Geschäfte, die dann für Verteidigung und Militär waren, keine Hermes-Bürgschaften zur Absicherung. Das hat sich grundlegend 180 Grad gedreht und nicht 360. Manche werden diesen politischen Witz verstehen. Zweitens, es ist ja noch einmal historisch zurückblickend, während die Erfindung, Entwicklung der Kunststoff-3D-Drucker hauptsächlich in den USA in den 1980ern entstanden ist, ist ja die Entwicklung, wenn man jetzt SLM-Technologie und DED-Schweißtechnologie nimmt, 10 Jahre später in den 90ern in Deutschland entstanden. Und da kriegen wir naturgemäß dadurch jetzt ein bisschen mehr Beachtung, weil gerade diese Entwicklung für Metallteile verschiedenster Metalle und verschiedener Art dann in Luft- und Raumfahrtanwendungen eine sehr schöne Anwendung für 3D-Druck ist, weil man diese Freiform-Designflächen anders schwer herstellen kann. Und wenn man jetzt zum Beispiel solche Sachen wie Hyperschallraketen und so nimmt, dann braucht man auch hochfeste Metalle wie Wolfram und noch andere Legierungen, die man in den herkömmlichen Urform- und Umformverfahren für Metalle, die so entwickelt sind, nicht gut bearbeiten kann. Und auch da kommt sofort 3D-Druck für Metalle in die erste Reihe. So, ja, das treibt es total. Was interessant ist, ist, wenn man sich die deutschen Hersteller so anguckt, während ja die Unternehmen Trumpf und EOS noch in Familienholding-Hand sind jeweils, ist es bei DMG Mori. Der Dr. Mori aus Japan hat die wesentlichen Anteile des Unternehmens, also japanisch gesteuert. SLM Solutions, heute Nikon SLM, ist komplett an Japaner verkauft worden. Also auch da ist eine interessante internationale Polarisierung in dem Markt entstanden, gegenüber von vor 10 Jahren oder 15 Jahren. Das muss man dabei dann auch immer beachten, wie vielleicht internationale Einflüsse da so ein bisschen reinkommen. Bleibt abzuwarten.
Okay, Stefan, du hast jetzt ein paar Namen genannt. Jetzt bin ich einfach mal so uncharmant und bohr nach. Sag doch mal konkret, du kennst dich ja sehr gut aus in der Szene. Was macht EOS? Was macht Nikon SLM? Was macht DMG Mori? Was macht Trumpf, beziehungsweise das Unternehmen, dessen Namen mir gerade nicht einfällt, dass die AM... Danke, dass die Teile von, dass die AM-Teile von Trumpf übernommen hat. Was machen die im Einzelnen? Wo stehen die?
Also es gibt ja gerade von Nikon SLM eine offizielle Pressemitteilung, dass sie zwei dieser größten NGX 600 heißt die Anlage, meine ich, oder NXG 600, wie auch immer, in USA an Rüstungskonzerne verkauft haben und das auch zunehmend weitermachen. Ist dort ja auch in Anaheim eine US-Niederlassung gegründet worden. Für die, die es nicht wissen, ist, wenn US für die eigene Rüstungsindustrie Anlagen kauft, dann ist eine politische Grundbedingung, dass ein Herstellungswerk dafür und ein Service kommen dafür im eigenen Land ist. Ne? Da muss man wissen. Also da gibt es ganz klar einen großen zunehmenden Anteil Verteidigungsgeschäft im Moment für USA, aber auch gibt ja auch große deutsche Firmen. Soweit ich weiß, gibt es da auch Diskussionen, ob man das macht oder nicht, ob nun MTU oder Rheinmetall und wie sie alle heißen. Bei EOS weiß ich aus den Läufen über die letzten Messen international, als das noch konfliktfrei möglich war, dass ein auch klar in USA ein großer Anteil von Kunststoff- und Metallmaschinen dort für diese Industrie verwendet wird. Dazu gibt es auch jeweils öffentlich verfügbare Presseinformationen. Man kann vielleicht erwähnen, wenn wir jetzt mal dieses norwegische Startup Field mitnehmen, die machen so mobile Container mit 3D-Druckanlagen drin, das leitet dann über zu DMG Moria auch. Da gibt es eine Installation, in der eine 3D-Druckanlage für rauen Gebrauch und Transport in so einem Metallcontainer untergebracht wurde. Es gibt eine Installation mit einer Kunststoffanlage von Sinter-Anlage von EOS. Es gibt eine Installation von einer Metall-SLM-Anlage aus dem Hause DMG Mori. Das ist auch in diesen Tests, das ist immer M-Village gerade wieder mit vorgeführt worden. Das wird auch verkauft und angewendet. Also ganz klar, sie sind eigentlich alle dabei. Big Rap in Berlin macht Camouflage, angestrichene Drucker, habe ich gerade gesehen letzte Woche im Sommer.
Okay.
Ne? Zum Beispiel. Also so weit geht das sogar. Ne? So jeder möchte in diesen Markt und jeder ist absolut bereit oder schon aktiv dabei, der ein 3D-Druckerhersteller ist, in diesem Markt mitzuarbeiten und zu verkaufen. Das ist meine ganz klare Wahrnehmung.
Um es abzukürzen, also aus eurer Wahrnehmung gibt es keinen namhaften deutschen Hersteller mehr, der noch immer behauptet, wir beliefern keine Militärs.
Wäre mir nicht bekannt.
Sascha?
Genau, das wollte ich eigentlich sozusagen. Deinen Punkt würde ich gerne verstärken. Und zwar, bestens hat man es gesehen auf dem M-Village. Da waren alle großen Hersteller auch aus Deutschland mit vertreten. Also von kleineren Unternehmen wie CR3D, die damit unterwegs waren und den MEX-Bereich abgedeckt haben, halt bis hoch zu EOS und Nikon S&M, die den Pulverbereich mit abgedeckt haben und mit auf dem IM-Village, und das hat natürlich den primären Hintergrund Fokus Militär.
Okay, prima. Stefan, du hast gerade schon einen sehr interessanten Punkt am Rande erwähnt. Darauf würde ich jetzt gerne nochmal eingehen. Sinngemäß hast du gesagt, dass die USA als größte Militärnation ausschließlich solche Technik einsetzt, die aus den USA stammt, beziehungsweise von Firmen in den USA hergestellt werden. Wie sehr leiden europäische, wie sehr leiden deutsche Hersteller unter dieser Maßgabe?
Naja, meines Wissens nach machen die einfach alle Fertigungsstätten und Vertriebs- und Servicebüros in den USA auf. Das ist das, was ich dazu weiß, wenn sie die nicht eh schon vorher hatten. Also die großen Unternehmen wie SLM, EOS, DMG Mori hatten langjährig installierte amerikanische Vertriebsgesellschaften schon. Und die haben dann eben zusätzlich, ich weiß das nur von SLM in Anaheim und DMG auch in Chicago, ist das Hauptniederlassung da, dass die dann einfach Montage, Zusammenbau von Dingen und Komponenten dann auch für diese Anwendung in den USA gemacht haben und damit diese Forderungen erfüllt haben. Das war also nach meiner Empfindung nicht so ein Riesenaufwand und Angang. Das ging so mehr oder weniger einher mit einer Gründung oder Aufstockung einer Länderniederlassung dann.
Siehst du das auch so, Sascha? Hat es den europäischen Herstellern nicht wehgetan?
Das Erste, was halt das als Argument zählt, ist, es war schon immer so, dass das US-Militär mit das meiste Geld für additive Fertigung ausgegeben hat. Also hat sich noch nicht so viel daran geändert. Das Einzige, was sich jetzt in der Politik geändert hat, ist noch mehr geworden. Das hat es ja auch am Anfang gesagt. Und andererseits, dass jetzt auch dazu gekommen ist, dass sie halt wie Stefan das schon gesagt hat, die vor Ort herstellen müssen. Jeder größere Hersteller ist in den USA vertreten, um halt an diesem Markt teilzuhaben. Die haben sich alle angepasst. Auch da gehe ich auf jeden Fall mit. ob sie darunter leiden. Ich glaube, dadurch, dass wir das Angebot, was wir aus Europa und vor allem auch aus Deutschland beliefern, so auf dem US-Markt nicht bestand. Also die haben zwar eine gute Startup-Szene, aber diese Firmen, die wir halt über die letzten 30 Jahre da teilweise in Deutschland aufgeblüht sind, sowas gibt es halt in den oder gab es in den USA nicht. Und jetzt gibt es halt die nur auf, dadurch, dass wir halt wiederum dort ja solche Firmensitze da aufgemacht haben, um dann halt wieder in den Regularien zu beliefern. Also ob das wirklich jetzt schlecht ist. Würde ich jetzt bezweifeln.
Nee, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den du gesagt hast. Ich habe das mal so ein bisschen flapsig, als ich noch jünger und unvorsichtiger war, in so einem Video-Interview gesagt, die Amerikaner haben den Metall-3D-Druck verpennt. Das ist so 10 Jahre her. Aber das ist vielleicht etwas platt gesagt. Aber es trifft den Kern der Sache. Die haben dann, das war ja auch immer eine Strategie der Industrie dort, die haben sich dann einfach Firmen zugekauft, wie zum Beispiel die Firma 3D Systems, ja Leerweiß aus Belgien gekauft hat damals, um den Metall-3D-Druck im eigenen Haus zu haben, vorher mit Realizer kooperiert hat, um den Metall-3D-Druck als Import nach USA zu haben. So diese Art Dinge sind da dann passiert. Aber so selbst, wir haben uns jetzt ganz alleine was ausgedacht, eigentlich auch nicht, dass ich das wüsste.
Ist das also so, dass aus eurer Wahrnehmung die europäischen, die deutschen Metalldruckerhersteller nach wie vor international den Ton angeben? Technologisch?
Stefan, das sind nur bessere
Ja, gute Frage.
Du hast mal nach Asien, da kann ich nicht hinreisen.
Genau. Das, also von der Hochpräzision und Grundlagenentwicklung aus meiner Wahrnehmung ja. Von der Umsetzung in verkaufbare oder kaufbare Geräte hat sich meiner Erfahrung nach in den letzten 4-5 Jahren über die Corona-Zeit ein Wandel in Richtung China ergeben. China hat sehr stark dazugelernt durch Kooperationen, die mit westlichen Firmen eingegangen wurden. Und es kristallisieren sich so 5 bis 7 chinesische große Hersteller, die auch die ganze Zeit dort sind. Das ist wichtig, weil es viele chinesische Firmen gibt, die immer nur für 2-3 Jahre aufpoppen und dann wieder weg sind. Aber die sind die ganze Zeit dort, haben eine 10-15-jährige Entwicklungsgeschichte. Und wir sehen im Moment eine Situation, dass für Menge, Anzahl Laser in der SLM-Technologie, Bauraumgrößen, bei gleichen vermeintlichen Präzisionen es Anlagen im Markt gibt, die es in der Größe nur aus China gibt und die zu einem Preis, weiß ich nicht, die Hälfte, 60% des üblichen europäischen Marktpreises auf den Markt kommen. Und das ist natürlich, weil unser Podcast um militärische Belange auch geht, eine Problematik, dass man dann, sagen wir mal, mit Ländern, wo es Vorbehalte gibt, so sehr höflich ausgedrückt, dann doch zusammenarbeiten wollte oder eben auch nicht. Es gibt aber deutsche Firmen, die das gemacht haben. Es gibt Anlagen der Firma Fasun, ich glaube so bei Airbus, bei Tulkraft, bei anderen Firmen, die dann die Anlagen so weit isolieren, dass man da keinen Abfluss von Daten hat, soweit das möglich ist. Und es gibt von 6 großen Herstellern weiß ich das, bereits deutsche Niederlassungen seit mehreren Jahren, ich glaube von Fasun auch mit am längsten, die meisten in Süddeutschland, BLT, E+3D, HBD, so wie sie heißen. Und deshalb ganz klar, ja, ich glaube, die Umsetzung in preiswertere, qualitativ okay Fertigung findet im Moment in China statt.
Okay, prima. Mit Blick auf die Uhr möchte ich schon zur letzten Frage kommen. Ich hatte es eingangs erwähnt, ihr beide zählt zu den Mitgründern des nagelneuen Additive Manufacturing Defense Network, AMDevNet. Ich hatte das so ein bisschen verstanden als Antwort auf diese America First Doktrin, also motiviert aus der Angst heraus, europäische Hersteller bleiben völlig außen vor, wenn der US-Militärgigant das große dicke Portemonnaie auspackt und die Firmen im Inland nur fördert. Das ist offensichtlich nicht so. Deshalb, was habt ihr vor mit AMDevNet? Wozu das Ganze?
Also das Additive Manufacturing Defense Network haben wir jetzt innerhalb der letzten Wochen gegründet. Einerseits, weil wir der Überzeugung sind, dass wir eine europäische Initiative brauchen, um diese ganzen Einzelstrategien, was ich jetzt vor uns schon angesprochen habe, dass wir verschiedenste Militärs auf verschiedenste Art und Weisen additive Fertigung integrieren. Das eine erfolgreicher, das andere nicht so erfolgreicher. Aber uns geht es halt vor allem auch um die Erfahrung, die dabei entstanden ist. Und das, was wir sehr viel auch gesehen haben, also wir haben es nicht, wir haben das halt gegründet, weil wir halt einfach diese Lücke gesehen haben, dass es bei vielen Initiativen oder auch vielen Netzwerken eher um die industriellen Partner ging, die da vernetzt werden sollten. Aber auf unserer Seite fehlt halt sozusagen so eine Art Netzwerk für AM-Enthusiasten oder Experten, so wie ich einer bin beim Militär, also aktive und passive, genauso aber auch bei den im Research-Bereich, also sozusagen auf universitärer Ebene, genauso aber auch die Industrie, die dann kollaborieren und zusammenarbeiten können. Weil das sieht man so gut bei dem AM-Village, was da für eine Zusammenarbeit herrscht, wenn man wirklich mal diese ganzen klugen Köpfe zusammensteckt aus Europa, um halt aus Ideen Lösungen zu generieren und umzusetzen und genauso aber auch an dem Aspekt Ausbildung anzugreifen und zu sagen, ja, wir bilden einfach gemeinsam aus. Und dafür braucht es ein Netzwerk, wo es halt wirklich eher um die Person, um die Mitglieder selbst geht, anstatt halt auf sozusagen, wie kann Industrie mit Industrie zusammenarbeiten. Also das ist gar nicht sozusagen unser Fokus, sondern bei uns geht es halt wirklich um die Leute und den Leuten dann wiederum auch eine Stimme zu geben. Und das halt wirklich dann auch, und das ist sozusagen auch an dem, was wir dann gemessen werden, das auch eine europäische Stimme zu geben. Also dass wir halt wirklich aus allen Ländern die Leute zusammenbringen, erfahren, was ist gut, was ist schlecht, was hat also diese sozusagen diese Erfahrungen mitzunehmen, um auch wiederum unsere Ressourcen sinnvoll einzusetzen, weil man muss nicht Fehler zweimal machen, wenn man davon weiß, um dann halt einfach eine europäische Strategie für additive Fertigung im Militärbereich zu machen oder militärischen und Defense Security Bereich, also dass wir dann halt auch in den Zivilschutz mit reingehen. Das ist so, wir fangen im Defense Bereich an mit unserer Expertise und wollen darüber dann auch hinauswachsen.
Hinauswachsen in Richtung Polizei, Feuerwehr.
Genau, richtig. Polizei, THW. Feuerwehr, technisches Hilfswerk. Ja, alle solche öffentlichen Träger für Katastrophenfälle, Schutz und so weiter. Weil auch ohne kriegerische Ereignisse genau in diesen Bereichen immer die Fragestellung nach schneller Reparatur von beschädigten vorhandenen Infrastruktursachen da ist. Mhm. Man kann zum Beispiel die Flutkatastrophe, ne, im Ahrtal ist ein sehr ein schlimmes, aber ein schönes Beispiel dafür. Wenn man dann immer darauf wartet, dass neue Sachen geliefert werden, dann dauert das eben sehr lange.
Und für solche Fälle, da soll zukünftig perspektivisch das AM-DevNet helfen.
Richtig. Genau. Und entschuldige, Sascha, und ich wollte noch zu dem, was du sehr richtig alles ausgeführt hast, ergänzen und das Ganze eben auf einer einheitlichen europäischen Ebene, weil was man durch diese dreimal veranstalteten AM-Villages auch festgestellt hat, so, also, es gibt ja diese bisschen gemeine deutsche Sprichwort, jeder macht, was er will, keiner macht, was er soll, aber alle machen mit. Das ist jetzt ironisch gemeint, bitte das richtig zu verstehen, zur Auflockerung. Aber das sind eben Landeseinzelinitiativen verschiedenster Art gewesen. Und es gibt ja in der EU in Brüssel angesiedelt diese EDA, European Defence Agency, die genau das eigentlich gerne machen wollen und sollen, beides. Ne? Dass sie EU koordiniert und gemeinsam diese Dinge machen. Und dann hat, was weiß ich, Dänemark schon was rausgefunden, was Deutschland noch nicht weiß, aber Italien vielleicht anders gemacht hat. Und dass daraus eine gemeinsame Vorgehensweise entsteht, damit man denn nicht in Bulgarien das auch nochmal neu erfinden muss, sondern es irgendwo nachlesen kann. Das ist eigentlich die Idee dahinter. Und die Stärke auch so einer EU in diesem Bereich.
Okay, Sascha, vielleicht nochmal zusammengefasst. Versuch bitte zu schildern, was soll das AM-DevNet in Europa langfristig verändern?
Was wir mit dem AM-DevNet wollen, ist wirklich dieser Zusammenschluss dieser Experten. Und was ich halt sehe, ist, dass wir sehr viel noch im Bereich Innovation unterwegs sind und wir wollen additive Fertigung auch einfach mehr in die Anwendung zu bringen. Und im militärischen Kontext sind wir auch wirklich in vielen Nationen auch im Bereich Innovation unterwegs, wo halt sozusagen einerseits das von den Universitäten getrieben wird oder aber auch eher so eine Art immer noch ein Versuchsbereich ist, die additive Fertigung. Wir wollen aber in die Anwendung kommen, also sozusagen da auch in die Capabilities. Und da ist auch in Europa, muss dieser Wandel stattfinden, dass wir additive Fertigung aus dem Innovation-Bereich rausbekommen, mehr in den Capabilities-Bereich und damit auch ermöglichen, dass wir den Militärs mit den OEMs zusammen und dann mit der additiven Fertigung neue Möglichkeiten und Fähigkeiten für die Anwendung zur Verfügung stellen und dann halt solche Sachen wie zum Beispiel Technical Data Packages oder sowas, dass man dafür wirklich einen Rahmen kreiert, der dann halt auch für die Militärs nutzbar ist und dann am Ende dazu wieder führt, dass wir additive Fertigung wirklich auch für diese Optimierung der Lieferketten und Ähnliches nutzen können. Und dafür ist halt ein Austausch einerseits dieser Experten notwendig und andererseits aber auch dieses, dass wir den Leuten wiederum eine Stimme geben wollen und das auf europäischer Ebene und das ist das, was wir vorantreiben wollen.
Okay, perfekt zusammengefasst. Klingt nach einem Plan, nach einem ziemlich ambitionierten Plan in meinen Augen. Nichtsdestotrotz, ich wünsche euch für das AM DevNet viel Erfolg. Lieber Sascha, lieber Stefan, das war's. Mir hat es wieder mal sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Gespräch.
Sehr gern. Mir hat es genauso Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank dafür und ich freue mich schon auf die nächste Möglichkeit, wenn es dann wieder in 2 Jahren soweit ist.
Vielleicht, ja, genau, vielleicht können wir dann ja Erfolg melden über das, was
genau, Ideen dann gibt es ein Update Anwendung zum Abend.
Ja. Das würde mich sehr freuen. So, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war sie schon, die Folge 103. Ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Sie finden die Druckwelle überall dort, wo es gute Podcasts gibt, also etwa auf Podigy, Spotify, iTunes, Amazon Music Podcast und natürlich, last but not least, auf ingenieur.de. Wenn Sie Anregungen oder Kritik äußern wollen, dann freue ich mich auf Ihre Zuschriften. Sie erreichen mich unter der neuen E-Mail-Adresse Sasche, also S wie Stefan, Asche wie Asche, gelesen Sasche, sasche@vdi-fachmedien.de. Sollten Sie auch an Technikthemen abseits des 3D-Drucks interessiert sein, dann empfehle ich Ihnen das Online-Portal ingenieur.de. Und falls Sie so richtig tief eintauchen wollen in die Welt der Produktionstechnik, dann empfehle ich Ihnen die Fachzeitschrift VDIZ, deren Chefredakteur ich sein darf. 2 kostenlose Hefte können Sie bestellen unter www.vdi-fachmedien.de. Dort gibt es neben verschiedenen anderen Fachtiteln auch die VDIZ im kostenlosen Probeabo. Das war's für heute. Bleibt mir noch zu sagen, munter bleiben, auf Wiederhören und tschüss.